HR-Info. Himmel und Erde.
Ja, und die Sendung kommt heute zur selben Zeit wie sonst und doch später, eine Stunde später. Diese Stunde ist uns nämlich geschenkt worden heute Nacht, als die Uhren zurückgedreht wurden. Also schauen wir uns diese Stunde mal genauer an in unserem Himmel und Erde Sonntagsthema. Es gibt ja viele besondere Stunden im Leben. Manche sind richtig sprichwörtlich geworden. Die Stunde der Wahrheit zum Beispiel, das letzte Stündlein oder auch die Morgenstund. Was macht diese Stunden eigentlich so kostbar? Und vor allem auch, wo kommt die Stunde überhaupt her mit ihren 60 Minuten und ihren 60 mal 60 Sekunden? Ich bin Lothar Bauer-Ochse und wünsche Ihnen einen schönen Herbstsonntag. Zunächst aber schauen wir auf aktuelle Vorgänge in Kirchen und religiösen Gemeinschaften. In Potsdam hat in dieser Woche eine Untersuchungskommission der Universität ihren Prüfbericht vorgelegt, der sich mit den Vorgängen am Abraham-Geiger-Kolleg beschäftigt. An der Ausbildungsstätte für jüdische Rabbinerinnen und Rabbiner hatte es ja Anschuldigungen gegeben gegen den Direktor. Ihm waren Machtmissbrauch und die Duldung von sexualisierter Diskriminierung vorgeworfen worden. Das Ergebnis der Prüfung bedeutet erstmal eine Teilentlastung.
Ein halbes Jahr hat sich die fünfköpfige Untersuchungskommission der Universität Potsdam Zeit genommen, um den Vorwürfen nachzugehen. Den Vorwurf des Machtmissbrauchs durch den Direktor des Abraham-Geiger-Kollegs, Rabbiner Walter Homolka, der zugleich geschäftsführender Direktor an der jüdischen Theologie ist, sieht die Kommission nun in mehreren Fällen bestätigt. Die Gründe sieht die Kommission in der Ämterhäufung, in der Schaffung problematischer Studien- und Arbeitsverhältnisse sowie durch Karriereeingriffe, heißt es. Nicht bestätigt hätten sich hingegen die Vorwürfe, die Duldung sexuellen Fehlverhaltens seitens eines ehemaligen Mitarbeiters des Kollegs. Die Universität wolle nun dafür sorgen, dass Leitungsfunktionen entflochten und unabhängige Kontrollgremien eingerichtet werden. Man wolle für größtmögliche Transparenz sorgen, so Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam.
Wir wollen diese Krise eben jetzt zum Anlass nehmen, wie gesagt, unsere Strukturen zu reformieren und so solche Vorgänge, Machtmissbrauch, sexualisierte Gewalt in Zukunft zu vermeiden.
Die Kommission hatte Protokolle und Verträge ausgewertet, sowie mit Studierenden und Mitarbeitern des Kollegs und der Universität intensive Gespräche geführt. Gemeldet hätten sich auch zwei Betroffene, die von sexuellen Übergriffen durch einen ehemaligen Dozenten am Kolleg berichteten. Die Frage sei jedoch gewesen, inwieweit Walter Homolka selbst von diesen Vorfällen wusste. Dies hätte man nicht nachweisen können, so Christina Wolf, zentrale Gleichstellungsbeauftragte der Universität.
Für uns ging es mehr um Ämterhäufung, um Machtmissbrauch, um Schaffen von Strukturen, die möglicherweise solch ein Verhalten begünstigen können.
Das Abraham-Geiger-Kolleg bildet seit 1999 liberale Rabbinerinnen und Rabbiner aus und gilt als Leuchtturmprojekt. Umso größer war die allgemeine Bestürzung, als die Vorwürfe im Frühjahr laut wurden. Das Abraham-Geiger-Kolleg ist formal eigenständig und als sogenanntes An-Institut mit der Universität Potsdam verbunden. Am Kolleg werden die Studierenden für das geistliche Amt vorbereitet, während sie am Institut für jüdische Theologie der Universität Potsdam ihre akademische Ausbildung erhalten. Welche Konsequenzen sich aus dem vorgelegten Prüfbericht ergeben, ist noch offen. Walter Homolka ist offiziell seit dem 1. Oktober wieder im universitären Dienst. Die Universität betont, dass sie keine Grundlage für disziplinar- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen sieht.
Wir müssen dann natürlich in den kommenden Wochen und Monaten daran arbeiten, in der School wieder ein Klima herzustellen, in der produktiv zusammengearbeitet werden kann unter den Kolleginnen und Kollegen. Das wird nicht einfach, aber das gehört zu einem akademischen Betrieb, in dem man sich auch mal reibt dazu.
Die Universität will aus ihrer Untersuchung keine moralische Bewertung ableiten. Es gehe, das sei jedoch klar, so Unipräsident Günther, um die Zukunft der liberalen und konservativen Rabbinerausbildung in Deutschland, die beide an der Universität Potsdam vertreten sind.
Uns ist wichtig, dass beide religiöse Strömungen, beide jüdisch-religiöse Strömungen in unserem Programm Berücksichtigung finden. Deswegen hoffen wir sehr und gehen auch davon aus, dass beide Rabbinerkollegs mit uns weiterhin in neuer Governance zusammenarbeiten. Sollte eines dieser Standbeine oder beide wegbrechen, wäre das in der Tat das Ende der jüdischen Theologie an einer deutschen Universität.
Eine Untersuchungskommission an der Universität Potsdam hat die Anschuldigungen gegen den Direktor des Abraham-Galker-Kollegs geprüft und jetzt ihren Bericht vorgelegt. Ihm waren Machtmissbrauch und die Duldung sexualisierter Diskriminierung vorgeworfen worden. Carsten Dippel stellte uns die Prüfergebnisse vor. Lange Jahre hat Charlotte Knobloch zumindest innerlich auf gepackten Koffern gelebt. Sie überlebte als jüdisches Mädchen den Holocaust und es fiel ihr zunächst schwer, im Nachkriegsdeutschland wirklich heimisch zu werden. Aber dann hat sie wie keine andere die jüdische Gemeinde in München und das jüdische Leben in Deutschland insgesamt geprägt. Als dann ihre jüdische Gemeinde ein neues Gotteshaus gebaut hatte, da hat sie auch innerlich den Koffer ausgepackt. Gestern ist Charlotte Knobloch 90 Jahre alt geworden.
Die Ohel-Jakobs-Synagoge am Münchner Jakobsplatz. Seit 2006 prägt sie das Bild der Altstadt. Der Sockel ist im Stil der Jerusalemer Klagemauer erbaut. Darüber thronen Fenster in Form von Davidsternen. Das neue jüdische Zentrum ist vor allem ihr zu verdanken, Charlotte Knobloch, Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern. Auch 16 Jahre nach der Einweihung ist ihr die Freude über den Neubau anzuhören. Im Interview mit Report München sagt sie:
Ich freue mich, dass unsere Nachkommen was in den Händen haben, meine Synagoge. Ich freue mich auch über das Museum. Ich habe ja das damals als eine Sache gesehen: Museum, Synagoge und Gemeindehaus.
Als Charlotte Knobloch Ende Oktober 1932 als Kind des jüdischen Anwalts Fritz Neuland und seiner Frau Margarete in München geboren wurde, gab es 3 Synagogen in der Stadt. Doch dann kam der Aufstieg der Nationalsozialisten. Wie dies ihre Kindheit überschattete, erzählte sie im Januar 2021 im Bundestag in der Gedenkstunde für die Opfer des Nationalsozialismus.
Als Hitler an die Macht kommt, bin ich 3 Monate alt. Doch auch erwachsene Freunde und Bekannte begreifen nicht die Verheerung des Tages. Die gut 500.000 deutschen Juden sind zu tief in ihrer Heimat verwurzelt, um zu zweifeln.
Antisemitische Anfeindungen wurden immer schlimmer. Ihre Mutter, nicht Jüdin, habe deswegen die Familie verlassen, als die Tochter 4 war. Sie wurde von ihrer Großmutter aufgezogen. Doch auch sie wurde Opfer des Nationalsozialismus. Nach deren Ermordung im KZ Theresienstadt versteckt der Vater die 9-jährige Charlotte in Franken bei einer Bauernfamilie bis zum Kriegsende. 1951 heiratet sie den polnischen Juden und KZ-Überlebenden Samuel Knobloch. Sie wünschen sich ein neues Leben in einer neuen Welt.
Nach dieser Zeit war es für mich schwierig, weil ich hatte den Blickpunkt auf die Nazis, die uns vorher angespuckt haben, die uns vorher gehasst haben. Und jetzt plötzlich sind sie die größten Judenfreunde geworden nach 1945.
Als ihre 3 Kinder groß sind, beginnt sie ihr Engagement in der jüdischen Gemeinde. 1985 wird sie Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, 1997 Vizepräsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland, 2006 für 4 Jahre dessen Präsidentin. Als am 9. November 2006, dem Jahrestag der Reichspogromnacht, in München die neue Ohel-Jakobs-Synagoge eingeweiht wird, erfüllt sich ihr Herzensanliegen.
Heute schlagen wir ein neues Kapitel der Geschichte von Juden und Nichtjuden in dieser Stadt, in diesem Lande auf.
Trotzdem beobachtet sie immer wachsam gesellschaftliche Entwicklungen. Den Rechtsextremismus bezeichnet Knobloch als größte Gefahr. Erschüttert hat sie der Einzug der AfD in den Bundestag 2017. Zuwächse für eine rechtsextreme Partei in dieser Größenordnung seien ein Alarmzeichen für das ganze Land, warnt Charlotte Knobloch. Trotzdem schaut die 90-Jährige optimistisch in die Welt.
Also dieses Land hat was geleistet, dieses Land kann man stolz darauf sein, was es geleistet hat. Und München, Bayern, Deutschland, das ist meine Heimat und daran glaube ich und ich hoffe auch, dass ich da auf dem richtigen Weg bin.
Charlotte Knobloch, Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in München und eine Zeit lang auch Vorsitzende des Zentralrats der Juden in Deutschland, ist gestern 90 Jahre alt geworden. Ein Porträt von Astrid Uhr. Morgen feiern die evangelischen Kirchen in Deutschland nicht nur Halloween, sondern vor allem auch den Reformationstag. Dass wir heute nach mehr als 500 Jahren Martin Luther überhaupt noch kennen und seine Reformation feiern, das verdanken wir auch der vielleicht ersten großen Medienrevolution seiner Zeit. Ohne den damals neuen Buchdruck hätte es die Reformation wohl nicht zum Durchbruch geschafft. Interessant ist, vieles, was uns an der heutigen digitalen Medienrevolution zu schaffen macht, Stichworte wie Fake News zum Beispiel oder auch Hate Speech, das gab es damals auch schon.
Also ich persönlich würde sagen, dass es die Reformation, so wie wir sie kennen, ohne den Buchdruck gar nicht gegeben hätte und dass wir wahrscheinlich auch von Martin Luther nie gehört hätten, wenn er nicht damals diese Öffentlichkeit hätte erzeugen können, die überhaupt erst durch den Buchdruck möglich gewesen ist.
Jochen Birkenmeier ist wissenschaftlicher Leiter der Stiftung Lutherhaus Eisenach.
Und die Reformation funktioniert natürlich als ein öffentliches Ereignis, als eine öffentliche Diskussion. Und da war es ganz entscheidend, dass man Informationen sehr schnell an sehr viele Menschen verteilte.
In seinem neuen Buch Die Druckmacher widmet sich der Historiker Thomas Kaufmann der Frage, wie die Generation Luther die erste Medienrevolution entfesselte. Kaufmann stellt fest, dass Mitte des 16. Jahrhunderts die theologische Debatte teilweise unter der Gürtellinie ausgetragen wurde.
Jeder will das letzte Wort haben, nachzugeben. Aufzuhören zu publizieren bedeutet sozusagen einzugestehen, dass der andere Recht haben könnte oder dass es so wahrnehmbar ist. Also diese Dynamik, die wohnt dem Medium inne.
Luther hat eben auch ausgeteilt und hatte andere als Narren beschimpft und als Hanswurst und vielen anderen Beleidigungen mehr. Gerade in den Schriften, die eben an eine breite Öffentlichkeit gegangen sind.
Ergänzt Jochen Birkenmeier. Ähnlich wie heute das Internet und Social Media veränderte der Buchdruck die Formen der Auseinandersetzung.
Man darf auch nicht vergessen, dass auch Bildmedien eine gewisse Rolle spielen. Das heißt also auch der potenzielle Transfer in den illiteraten Raum, also derer, die nicht lesen und schreiben können, aber durch Bilder dann teilhaben können, das gehört sozusagen auch hinein in diese mediale Transformation.
Die Obrigkeit stand dem zunächst mehr oder weniger hilflos gegenüber. Man reagierte zum Teil mit Zensur und Verfolgung, aber
schon im 16. Jahrhundert gab es viele anonyme Angriffe, das heißt, so eine einzelne Flugschrift oder auch manchmal ein ganzes Buch waren nicht unbedingt namentlich gekennzeichnet, das häufig war auch der Drucker nicht angegeben.
Auch Fake News gab es schon. So agierte man mit Schriften, die man einfach unter dem Namen seines Gegners veröffentlichte, um diesen zu diskreditieren.
Also man hat schon damals mit sehr schmutzigen Mitteln gearbeitet. Und insofern unterscheidet es sich nicht grundsätzlich von den Zuständen heute.
Thomas Kaufmann weist darauf hin, dass die Auseinandersetzungen im Printbereich im Laufe der Zeit befriedet wurden. Klare Verantwortlichkeiten im Presserecht sowie das Urheberrecht hatten dafür gesorgt, dass nicht jeder alles ohne juristische Konsequenzen schreiben und drucken darf. Der Historiker fordert deshalb entsprechende Sanktionsmöglichkeiten auch bei Social Media.
Anders wird es nicht gehen. Anders als durch rechtliche Steuerungsmittel wird man die gewaltigen Möglichkeiten, aber eben auch die riesigen Gefährdungen, die mit der Digitalisierung verbunden sind, kaum steuern können.
Wie der Reformator den Shitstorm abwehrte, Luthers Reformation verdankt ihren Erfolg auch der damaligen ersten großen Medienrevolution. Darauf hat vor dem morgigen Reformationstag HR-Info-Reporter Michael Heulenbach hingewiesen.
HR-Info. Himmel und Erde.
Die meisten werden es wohl verschlafen haben, aber trotzdem. Heute Nacht ist uns eine Stunde geschenkt worden. Und jetzt in Himmel und Erde im Sonntagsthema will ich mich den zum Teil ja sprichwörtlichen besonderen Stunden widmen. Der Morgenstund zum Beispiel. Und mal der Frage nachgehen, was sich eigentlich in unserem Leben ändern würde, wenn wir tatsächlich jeden Tag eine Stunde geschenkt bekämen. Oder auch, wenn uns eine Stunde abgezogen würde. Vorher aber müssten wir mal die Frage klären, warum eigentlich eine Stunde? Wer hat sich diese Einheit aus 60 Minuten zu je 60 Sekunden eigentlich ausgedacht?
Um das zu verstehen, müssen wir die Uhr um einige Millionen Stunden zurückdrehen. Zurück bis in die Zeit des alten Babylon, wo die 60-Minuten-Stunde entstanden ist. Die Babylonier rechneten, anders als wir, mit einem Zahlensystem, das nicht auf der 10 aufgebaut war, sondern auf der Zahl 60. Und zwar unter anderem deshalb, weil man ganz ohne Hilfsmittel leicht bis zur 60 zählen kann, nämlich mit den Fingern. Wie das geht? Die Babylonier zählten mit dem Daumen an den Fingergliedern der restlichen Hand ab. Jeder Finger hat drei Glieder, macht bei vier Fingern ohne Daumen 12. Mit Hilfe einer Hand konnten sie also schon bis 12 zählen. Die 12 hatte für sie auch eine wichtige religiöse Bedeutung. Mit den 5 Fingern der anderen Hand wurde gezählt, wie oft man an der ersten Hand bis 12 gekommen war. Jeder Finger stand für ein Dutzend. 5 Finger standen zur Verfügung und 5 mal 12 macht 60. Bei der Aufteilung und Länge der Zeit spielte im Altertum der Stand der Sonne eine zentrale Rolle. Sowohl die Babylonier als auch die Ägypter teilten den Tag in 12 Lichtstunden und 12 Nachtstunden ein. Tags orientierte man sich dafür am Sonnenlauf, nachts an 12 ausgewählten Sternen. Wobei die Stunde erstmal die kleinste Einheit blieb, zumindest im alltäglichen Gebrauch. Minuten, Sekunden, so kleine Zeiteinheiten hatten für das Leben der Menschen keinen praktischen Nutzen und man konnte sie ohnehin noch nicht präzise messen. Das änderte sich erst im späten 17. Jahrhundert, als durch die Nutzung von Pendeln genauere Uhren entstanden. Kurz nach der Französischen Revolution machte man übrigens mal den Versuch, auch die Zeit in Zehnerschritten zu messen. Mit einer Kalenderreform wurden Tag und Nacht in 10 statt in 12 Stunden aufgeteilt, wobei diese neue Stunde ebenfalls aus 10 Untereinheiten bestand. Allerdings konnte sich diese republikanische Stunde nicht durchsetzen, sodass heute auch in Frankreich die Stunde 60 Minuten lang ist.
Ja, und wer sich das mit der Stunde ausgedacht hat, das erklärte uns Thorsten Schweinhardt. Besondere Stunden des Lebens sind unser Thema heute in Himmel und Erde. Da ist ja zum Beispiel die frühe Morgenstunde. Die hat angeblich Gold im Munde, so sagt es jedenfalls das Sprichwort. Das wird allerdings meist von denen zitiert, denen es durchaus schwerfällt, morgens früh aufzustehen. Aber die Benediktinerinnen in der Abtei St. Hildegard im Rheingau, die leben seit Jahrhunderten danach. Sie stehen früh auf, oft weit vor Sonnenaufgang. Warum tun sie das eigentlich? Hat der frühe Morgen tatsächlich eine besondere Kraft? Unsere Reporterin Birgitta Söhling, die hat sich auch mal früh aus dem Bett gequält, um schon zur Laudes um 5:30 im Kloster zu sein.
Es ist noch dunkel und sternenklar, über dem Rhein liegt Nebel, ein Fuchs kreuzt meinen Weg zur Abteikirche. Die Glocken rufen hier schon um 5.30 Uhr zum Morgenlob. Ohne Kaffee geht gar nichts, auch im Kloster.
Zwei Laudes ist das für mich das Wichtigste.
Laudes trinke ich auch mal eine Tasse erstmal, sonst schaffe ich das nicht so gut.
Schwester Martha ist als Sakristanin schon früh auf den Beinen. Sie macht die Lichter an und schließt die Türen auf. Die Bewegung hilft ihr, in Schwung zu kommen, denn das frühe Aufstehen fällt ihr
ziemlich schwer, weil ich bin so eine kleine Nachteule und ich gehe eigentlich fast immer zu spät ins Bett. Und von daher ist die Nacht immer etwas kurz, aber trotzdem lohnt es sich, ne? Also sonst wäre ich nicht hier, ne?
Bevor im Kloster der Trubel des Alltags einsetzt, kommen die Schwestern im Chorraum der Kirche zusammen und beten lateinisch die alten Heilsworte der Psalmen. Schwester Andrea fühlt darin sehr aktuell auch Klage und Leid.
Gerade jetzt im Ukraine-Krieg, das ist mir ganz wichtig, dass ich das schon morgens Gott hinhalte. Ja, das ist vielleicht unser Beitrag zu einer Friedensarbeit. Das ist mir auch ein wichtiger Dienst, für den ich gern bereit bin, so früh aufzustehen.
Und das will was heißen. Schließlich braucht sie morgens gleich 2 Wecker, um sich wachzurütteln. Man wird nicht automatisch zum Morgenmenschen, wenn man ins Kloster eintritt. Wer krank ist oder einen Abendtermin hatte, kann sich auch mal entschuldigen lassen. Der frühe Morgen hat für die Schwestern trotzdem eine besondere Kraft. Es ist die Stunde der Auferstehung Christi. Schwester Francesca nimmt ihre Bibel nach der Laudes gerne mit ins Freie.
Ich gehe dann immer in den Garten hinauf, da haben wir so eine Hütte. Dann sieht man da oben wirklich die Sonne aufgehen.
Schwester Maria Regina macht sich nur mit kaltem Wasser frisch. Sie ist ein Morgenmensch und schöpft aus der Stille Kraft für den Tag.
Dass ich dann auch mal eine Kerze anzünde, mich dann einfach mal so meditativ in dieses Kerzenlicht hineinfallen lasse.
Die Benediktinerinnen leben und arbeiten hier im Rhythmus des Gebets. Jeder Morgen bietet dabei die Verheißung des Neuanfangs, lächelt Schwester Martha.
Also jeder Tag ist ja wirklich ganz einmalig und nicht zu wiederholen. Und morgens ist er eben noch ganz jung. Die Chance, die Gott uns jeden Tag gibt, es kann nur besser so werden. Ne? Auch für mich, für eine Gemeinschaft und für alle. Ne?
Die besondere Kraft des frühen Morgens. wie die Benediktinerinnen im Kloster Aibing das erleben. Das beschrieb uns hr-Inforeporterin Birgitta Söhling. Besondere Lebensstunden sind unser Thema heute und sprichwörtlich ist ja auch das letzte Stündlein. Was bedeutet es, wenn wir uns klar machen, dass die Zeit begrenzt ist? Darüber hat Daniela Baumeister mit der Diplompsychologin Daniela Tausch gesprochen.
Gibt es das wirklich, dass Menschen spüren oder ahnen, dass ihre letzte Stunde gekommen ist?
Also die Stunde gibt es vielleicht manchmal, aber das habe ich weniger erlebt. Aber dass sie ahnen, dass diese letzte Zeit gekommen ist, das gibt es schon immer mal wieder.
Und können Sie beschreiben, was das dann auslöst? Eher Angst oder doch sowas wie Zuversicht oder Einverständnis?
Oh, das ist sehr, sehr unterschiedlich. Manche Krebspatienten, die ich begleitet habe, die haben sehr viel Auflehnung gehabt und hatten das Gefühl, ich habe mein Leben noch nicht gelebt. Das geht auf gar keinen Fall. Das ist viel, viel zu früh. Und dann gibt es andere Menschen auch, wenn sie jung sind, die sagen, es ist okay, auch wenn mein Leben kurz war. Ich habe einiges erlebt und dieses Lebensgefäß hat etwas an Fülle gewonnen.
Und merken Sie dann auch, dass man dann noch ein bisschen aufräumen will? Gibt es Redebedürfnis oder zieht sich der Gegenüber dann doch eher zurück?
Also in den letzten Tagen ziehen sich die meisten Menschen zurück. Das ist dann für die Angehörigen eher schwierig, weil sie ja noch diese letzte Lebenszeit mit demjenigen verbringen wollen. Aber meistens ist dieses Sterben auch ein Rückziehen nach innen, dass kein Interesse mehr an außen ist, Gespräche oftmals viel zu anstrengend ist. Und da will ich auch noch mal auf die letzte Stunde eingehen. Häufig dämmern ja Menschen weg oder schlafen ein oder so. Also ich würde da, auch wenn wir das Thema der Stunde haben, nicht so viel Gewicht auf die letzte Stunde legen. Denn häufig stirbt der sterbende Mensch in dem Moment, wo der Angehörige gerade draußen ist. Und für viele Angehörige ist das dann sehr, sehr belastend, weil sie denken, Gott, ich hätte das doch spüren müssen. Wenn ich sensibler wäre, hätte ich das gespürt. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es für den Sterbenden leichter ist, alleine zu gehen, als wenn ein naher Mensch dort ist.
In der Bibel steht ja der Satz, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Also die Aufforderung, uns doch immer wieder bewusst zu machen, dass es dieses letzte Stündlein gibt und dass es dann auch schlägt. Frau Tausch, was kann sich verändern, wenn wir das dann tun?
Also es braucht es immer wieder bewusst machen, weil in dem normalen Alltag verlieren wir das wieder und gelangen in eine Funktionalität, die über uns hinweggeht. Mein Leben hat sich zum Beispiel dadurch verändert, oder sagen auch viele Menschen, dass sie sehr viel bewusster die Gegenwart leben. Also sie können das vielleicht nicht eine Stunde, aber wenn sie jeden Tag sich einen Moment sozusagen reinholen und innerlich fotografieren und in ihr Herz tun, sei es jetzt bei einem Spaziergang, diese wunderbare Färbung mit den Laubblättern und dem blauen Himmel und den Duft, wenn sie das einen Moment bewusst wahrnehmen und in ihr Herz nehmen, das ist dann ein Stück die Gegenwart gelebt. Wir schaffen es selten eine ganze Stunde, aber wir müssen es auch nicht. Es reicht auch immer mal wieder einen Moment. Oder wenn Sie eine schöne Begegnung mit einem Menschen haben, das kann in einem Gespräch sein, das kann aber auch nur ein Lächeln im Bus sein. Das sind ja so manchmal so kleine, wunderbare Begegnungen. Also diese Gegenwart zu leben. Wenn wir uns manchmal bewusst machen, Mensch, der andere könnte auch sterben, dann wird unser Herz vielleicht manchmal etwas toleranter und nachsichtiger.
Leben in dem Bewusstsein, dass Zeit begrenzt ist und dass irgendwann ein letztes Stündlein schlägt. Darüber hat Daniela Baumeister mit der Würzburger Psychotherapeutin und Buchautorin Daniela Tausch gesprochen. Wir reden heute über die wichtigen Stunden des Lebens in unserem Himmel- und Erde-Sonntagsthema. Der Schweizer Arbeitspsychologe und Bergführer Thomas Thörrier hat sich im Spitzensport als Mentalcoach einen Namen gemacht. Er hilft Athleten, Spitzenleistung zu bringen, zum Beispiel bei dem deutschen Weltumsegler Boris Herrmann. Er ist davon überzeugt, dass die wahre Kunst des Coachings darin besteht, die richtigen Fragen zu stellen. Und eine seiner Fragen lautet: Was würden Sie tun, wenn Sie am Tag eine Stunde mehr geschenkt bekommen? Daniela Baumeister hat mit ihm darüber gesprochen und sollte die Frage auch beantworten, was sie mit 25 Stunden anfangen würde.
Da müsste ich dann mal einen Plan machen. Aber ich würde sie nutzen. Ich würde vielleicht alles langsamer machen als jetzt. Vielleicht würde ich gar nicht mehr machen, aber ich würde alles etwas langsamer machen.
Und was wäre der Vorteil davon?
Ich wäre nicht so gehetzt, ich wäre entspannter, ich hätte vielleicht bessere Gedanken.
und das könnten sie dann weglassen, dass das, was übrig bleibt, sie
das, was
24
ich, was
Stunden jetzt in Ruhe und Tiefe und Achtsamkeit machen können.
Wenn ich weglassen, ich würde das weglassen, was ich im Urlaub weglasse, zu viel E-Mail schauen, vielleicht nicht jede Nachrichtensendung gucken, mich nur noch mit Menschen treffen, die ich wirklich sehen will.
Und heute ist ja Sonntagmorgen. Könnten Sie das zum Beispiel heute ausprobieren, dass Sie sagen, ich stelle heute den Fernseher nicht an?
Jetzt coachen Sie mich schon.
Ja, das ist vielleicht auch das Schöne für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie haben heute Sonntag, vielleicht haben Sie heute Nachmittag Zeit für einen Spaziergang. Und vielleicht können Sie den auch mit einer lieben Person machen und sich das gegenseitig wirklich mal fragen. Kann ich was weglassen? Oder wenn ich mehr Zeit hätte, was würde ich tun und warum? Oder was brauche ich dazu, dass ich das auch in den gegebenen 24 Stunden schaffe?
Das ist ja genau das Problem. Wir schaffen es ja zunehmend nicht mehr in den 24 Stunden. Aber heute könnten wir es ausprobieren. Und heute haben wir eine Stunde mehr.
Und ich würde das nicht so negativ sehen, wir schaffen das nicht. Sondern es wird vielleicht einfach schwieriger, es zu schaffen. Weil bei aller Ungerechtigkeit auf dieser Welt, was wirklich gerecht ist, ist die Zeit. Jeder, der lebt, hat 24 Stunden pro Tag. Also auch wenn die einen mit mehr Vorteilen oder anderen Ausgangslagen auf die Welt kommen. Am Schluss ist wirklich, glaube ich, der ganz große Unterschied, was machen wir mit dieser kostbaren Ressource Zeit. Und das hat vielleicht auch mit Disziplin zu tun oder Nein sagen. Aber das gelingt meiner Meinung nach sehr gut, wenn man weiß, wofür man Ja sagt. Ich würde es noch gar nicht so bewerten, sondern vielleicht einfach zuerst mal überlegen, was ist wichtig. Und das Spannende ist ja, dass wir, wenn etwas dringend ist, immer auch denken, es sei wichtig. Dabei kann gerade diese Frage nach der Zeit einem helfen zu überlegen, was ist mir denn wichtig?
Was würden Sie tun, wenn Sie eine Stunde mehr hätten am Tag? Und was, wenn Sie eine Stunde weniger hätten? Diese Fragen stellt der Schweizer Mentalcoach Thomas Thörier seinen Kunden gerne, auch meiner Kollegin Daniela Baumeister im Interview. Die besonderen Stunden des Lebens waren heute unser Thema in der Sendung Himmel und Erde in HR Info. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie diesen Sonntag.